Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Benjamin Kilcher, zum Talk hier, der gleichzeitig auch den Abschluss bildet von unserer Predigtserie A versus B, ein Leben jenseits von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder, du hast deine Familie heute mitgenommen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Du bist quasi im Nebenamt zu deiner Familie noch Professor für Altes Testament an der STH Basel. Du hast doktoriert über das Gesetz. Du hast den literarischen Zusammenhang vom 5. Mosebuch und den Büchern 2, 3 und 4 untersucht und was man da theologisch rausnehmen kann. Dann hast du auch andere Schwerpunkte in deiner Forschung, zum Beispiel biblisches und jüdisches Recht oder auch die Umwelt des Alten Testamentes oder auch den Zusammenhang vom Alten und Neuen Testament. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du heute Morgen da bist. Dann haben wir auf der Bühne Christopher Seinsche, er ist Pastor hier in der Stammi und er wird die Fragen aufnehmen, die ihr habt. Ihr habt die Möglichkeit, via Slido Fragen zu stellen, das heißt, ihr werdet einen QR-Code sehen, einfach mit dem Nattel draufhalten, vielleicht das Kamera-App aufmachen und auf die Internetseite, die dann aufpoppt, dann könnt ihr Fragen stellen und wir werden immer wieder die Möglichkeit haben, diese Fragen gleich reinzugeben in diesen Talk. Wenn du diese Möglichkeit nicht wahrnehmen kannst mit dem iPhone, Smartphone, dann kannst du das auch physisch tun. Du kannst zu Christopher Sanchez so von der Seite beim Kreuz nach vorne kommen und ihm die Fragen dort gleich auch persönlich noch platzieren. Wir sind privat per Du, deshalb werde ich das für diese Zeit auch so halten. Du bist Professor für Altes Testament, du beschäftigst dich mit der Bibel. Die Frage zuerst, wieso braucht es die Bibel überhaupt noch? Ich habe ein Zitat für dich mitgenommen von Wolf. Dort, er hat geschrieben, es ist für Christen absolut unmöglich, das Alte Testament weiterhin als ihre heilige Schrift und Grundlage ihres Glaubens anzuerkennen. Was würdest du auf dieses Zitat entgegnen?
Also zuerst einmal hätte ich natürlich für diese Behauptung gerne eine Begründung. Ich sage immer den Studentinnen und Studenten, dass sie beim Lesen von Literatur aufmerksam sein sollen auf solche Formulierungen wie ohne Zweifel oder hier jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, absolut unmöglich. Erfahrungsgemäß werden solche Verstärkungen auch in der Wissenschaft meistens dann gebracht, wenn man keine guten Argumente hat und dann probiert man die eigene Position mit einer stärkeren Sprache sozusagen dem Gegenüber aufzuzwingen. Die Frage ist natürlich ein bisschen, was im Hintergrund steht. Es gibt verschiedene Gründe schon in der ganzen Kirchengeschichte, warum das Alte Testament abgelehnt wurde. Es gibt Gründe, die mit Antisemitismus zu tun haben, also dass man überhaupt das Christliche vom Jüdischen befreien wollte. Es gibt auch das Argument, das sagt, Gott spricht eben in der Bibel zu Israel und wir sind nicht Israel, also im Alten Testament zu Israel, wir sind nicht Israel, darum hat es uns nichts zu sagen. Auch die Auffassung, weil sozusagen etwas Neues gekommen ist, sei das Alte nicht mehr so relevant. Für mich ist eigentlich die Grundfrage, was ist überhaupt die Bibel, was ist die Schrift, und zwar jetzt mal unabhängig von Altem und Neuem Testament. Ich glaube, es gibt ein Missverständnis, auch bei Christen, dass viele meinen, weil es ja ein Buch ist, es geht primär um Information. Und dann kann man sozusagen sagen, ja, die Information ist veraltet, also ist für uns nicht mehr so wichtig. Das Gleiche kann man dann aber auch fürs Neue Testament sagen, das wurde ja auch gesagt. Und im biblischen Verständnis ist Wort, das Wort, das aus dem Mund Gottes geht, das auch schon im Alten Testament, es wird oft zusammengebraucht, auch also parallel gebraucht zum Atem Gottes, und der Atem, das ist das gleiche Wort auch wie der Geist, also Ruach im Hebräischen. Das heißt, wenn Gott ausatmet, dann kommt auch sein Wort, und darum ist immer sein Wort und sein Geist ist zusammen. Und das heißt, es geht im Wort Gottes, auch im Schriftwort, geht es nicht einfach nur um Informationen, die wir brauchen, sondern es geht darum, dass Gott selber darin gegenwärtig ist und wirksam ist. Und dass er durch dieses Wort Leben schafft und Leben wirkt. Und wenn man das glaubt und wenn es eben auch wahr ist, dann ist es nicht nur eine Frage von welche Informationen enthält das Wort, sondern von der Gegenwart Gottes, die in seinem Wort anwesend ist. Das heißt, um es noch kurz auf den Punkt zu bringen, die Bibel und auch das Alte Testament ist eben nicht einfach ein Brief, den uns Gott dagelassen hat und dann ist er verschwunden und hat gesagt, lest mal einen Brief, ich komme dann irgendwann wieder, sondern in diesem Wort ist er selber, ist er gegenwärtig, ist er anwesend, ist er in unserer Mitte, und wenn man eben glaubt, dass es das Wort Gottes ist und dass er darin gegenwärtig ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund, das beiseite zu schieben.
Wir werden in den nächsten Minuten 5 Themenbereiche anschauen, das Gottesbild. Dann werden wir miteinander auch konkrete Gesetze im Alten Testament anschauen, dann konkrete Gesetze im Neuen Testament. Wir werden etwas darüber nachdenken, ja, man könnte es Ethikunterricht nennen, etwas wie fälle ich Entscheidungen, wie fällst du konkrete Entscheidungen in deinem Leben, und als letzten Bereich noch die Balance, wie finde ich die Balance zwischen Gesetz und Evangelium, Anspruch und Zuspruch in meinem Leben. Wir gehen gleich in das erste Themenfeld rein und ihr habt hier diesen QR-Code wieder, lasst uns etwas über das Gottesbild nachdenken. Seit den Anfängen des Christentums ist ja eine Lehrmeinung aufgetreten, wonach das Alte Testament und auch der Gott im Alten Testament etwas anderes ist als der neue Gott im Neuen Testament, der dann vorgestellt wird als Gott der Liebe und Gnade, und demgegenüber wird dann ein Gott präsentiert, wie ihn zum Beispiel Dawkins präsentiert in seinem Schreiben Gotteswahn. Er schreibt, der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Eine ziemlich schwere Anschuldigung. Was würdest du in Kürze vielleicht noch ergänzend zu diesem vorhin anfügen?
Ja, also ich bin versucht zu sagen, dass ich Dawkins unangenehmer finde als den Gott des Alten Testaments. Also man hört so schon heraus aus den Worten, das ist nicht nur eine Sachaussage, die er macht, sondern eine persönliche Betroffenheit. Da steckt sicher auch eine Geschichte dahinter. Im Grunde genommen kann man, glaube ich, darauf nur reagieren, wenn man sich mit dem Alten Testament wirklich auseinandersetzt. Das hat man ja auch im Alten Testament selber, das geht oft vergessen. Also ähnliche Vorwürfe findet man auch in den Psalmen, in den Klageliedern, im Hohelied, wo sie sagen, also auch die Beter vor Gott sagen, wie unangenehm Gott eigentlich ist. Nur das hier ist einfach, hat er vermutlich irgendwo ein paar Stellen zusammengesucht, die er, wenn man ihn fragen würde, vermutlich nicht mal sagen könnte, in welchem Zusammenhang sie stehen. Aber es findet keine Auseinandersetzung bei Dawkins mit Gott statt, nur eine, also er hat schon seine Meinung und sucht dann Belege für diese Meinung. Und im Alten Testament die Beter, die Gott auch als unangenehm, als zornig, als ungerecht empfinden, die gehen eben mit diesen Anklagepunkten gehen sie zu Gott selber ins Gebet, und dann findet eine persönliche Auseinandersetzung statt. Und ich habe den Eindruck, dass die bei Dawkins nie stattgefunden hat.
Ich möchte ein paar konkrete Texte aufgreifen, wo ich denke, dieser Vorwurf darauf zurückgeht. Zum Beispiel aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 22, haben wir die Geschichte mit der Opferung von Isaak, wo Gott sagt zu Abraham, opfere deinen Sohn. Daraus könnte man einen gewalttätigen Gott sehen. Oder auch die Geschichte aus 1. Mosebuch, Kapitel 6, mit der Sintflut, wo Gott die Menschheit auslöscht. Auch da könnte man einen gewalttätigen Gott sehen oder auch Aspekte des Zornes von Gott. Ich habe hier einen Ausschnitt aus Klagelieder, Kapitel 2, Vers 20 bis 22. Dort heißt es, du hast getötet am Tage deines Zorns, du hast ohne Erbarmen geschlachtet. Meine Frage an dich jetzt, muss der Leser aus solchen Texten einen gewalttätigen, zornigen Gott ableiten? Oder könnte man auch diese Bilder, diese Sprache über Zorn, Gewalt und das Richten Gottes mit seiner Liebe, Güte und Barmherzigkeit, Reue und Gerechtigkeit zusammendenken? Und wenn ja, wie würdest du das machen?
Ja, also ich denke jetzt gerade bei diesen drei Beispielen, das sind eigentlich Beispiele, wo man jedes für sich anschauen muss, dass jetzt das Letzte in den Klageliedern ist das, was ich vorher genau gesagt habe, das ist ein Gebet, und zwar aus einer traumatischen Erfahrung, nämlich die Zerstörung Israels oder Jerusalems durch die Babylonier, durch eine Weltmacht. Und was macht der, der das Leid erlitten hat? Er geht ins Gebet und er wirft das Gott auch vor. Und Gott lässt sich das auch ein Stück weit vorwerfen. Und da muss man die Klagelieder wirklich auch in diesem geschichtlichen Zusammenhang lesen, als eine traumatische Erfahrung, wo der Beter mit Gott dann auch ringt und wo er von Gott aber neben dem der Ungerechtigkeit, die er empfindet bei Gott, auch Hoffnung und Heil erfährt. Und ich finde es dann ein bisschen, also das sind der Text, das merkt man, die sind geschrieben worden aus diesen schrecklichen Leidenserfahrungen, aber Beter, die sich bewusst entscheiden, auch trotzdem bei Gott zu bleiben, und das finde ich dann ein bisschen arrogant, wenn man dann so aus dem bequemen 21. Jahrhundert dann einfach kommt und sagt, also diese Menschen haben überhaupt kein Recht so von Gott zu sprechen. Wenn ich noch kurz vielleicht auf die Abraham und Isaak Opferungsgeschichte eingehen kann. Abraham lebt in einer Zeit des Heidentums. Er kommt selber auch aus Babylon, aus dem Heidentum, in einer Zeit, wo man auch Menschen den Göttern opfert. Und die Geschichte endet damit, dass Gott das Opfer nicht zulässt. Also er fordert ihn zu etwas auf in dieser Zeit, was in vielen umgebenden Religionen zum Üblichen gehört. Und das wurde immer auch so gelesen. Die Quintessenz davon ist, dass die Menschen Opfer nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und wenn man dann in den Folgebüchern ins Gesetz geht, dann wird immer Erstgeburt, alles Mögliche, da ist immer eine Logik, das würde auch die Menschen betreffen. Also nicht nur, dass man die erstgeborenen Tiere opfert, sondern auch die Menschen, aber die müssen ausgelöst werden, weil man das nicht darf. Und es gibt dann im Richterbuch gibt's einen, der sein Kind opfert für Gott, das ist Jephtha, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Und wenn man das Richterbuch liest, hat man den Eindruck, es wird gar nicht verurteilt. Also man weiß gar nicht, was soll man darüber denken. Der hat Gott gesagt, ich ziehe jetzt in den Krieg, und wenn du mir den Sieg schenkst, dann opfere ich dir das Erste, was mir aus der Stadt entgegenkommt. Und ich nehme mal an, er hat irgendwann eine Ziege oder an ein Schaf gedacht. Und dann kommt ihm seine Tochter entgegen und er tut es. Und das Richterbuch, das endet mit dem mehrfachen Refrain, es war zu der Zeit kein König und jeder tat, was ihn in seinen Augen recht dünkte. Und daraus merkt man, die Qualifizierung ist, Jephtha hat getan, was ihn in seinen Augen recht dünkte. Und schon die Rabbinen haben gesagt, wenn man beurteilen will im Richterbuch, was ist gut und was ist schlecht, dann braucht man dafür das Gesetz Gottes. Und dann könnte man gehen, können Sie nachlesen, 3. Mose 27. Auslösung von Gelübde, wenn die Gelübde ein Menschenleben betreffen, dann hat man Angaben mit Silberzahlungen. Und wenn Jephtha die Tora gekannt hätte, das Gesetz Gottes, dann hätte er seine Tochter nicht geopfert, sondern hätte gewusst, dass er sie auslösen muss. Aber das Richterbuch erzählt uns eine Zeit, in der das Gesetz Gottes vergessen gegangen ist. Und dann tut eben jeder, was ihn in seinen Augen recht dünkt.
Spannend. Also man muss sich schon die Mühe machen und genau hinschauen, auch den Kontext beachten, in dem diese Texte eingebettet sind. Die Frage ist zu diesem Thema Gottesbild noch eine Frage gekommen, Christopher?
Ja, jetzt super. Vielleicht können wir mal in den Live-Slido reingehen. Vielleicht auch alle im Livestream, dass ihr wisst, ihr könnt eure Fragen bringen. Es gibt die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Es gibt Möglichkeit, Fragen hochzuvoten. Wir haben ja schon in den letzten Wochen immer wieder euch eingeladen, den Slido auszufüllen. Es werden einige von diesen Fragen, sind schon platziert in dem Interview. Und das sind jetzt einfach Live-Fragen von heute. Vielleicht nehmen wir einfach noch die allererste Frage, und zwar, wenn Gott Liebe ist, warum gab es so viel Krieg und Mord im Auftrag von Gott?
Okay, Gott, an dich.
Müsste man nicht, also ich finde, es kommt wie auf den Kontext darauf an, ob gemeint ist in der Bibel oder in der Kirchengeschichte sozusagen. Also es sind ja zwei Dinge, ob Gott einen Krieg wirklich in Auftrag gegeben hat oder ob im Namen Gottes Krieg geführt wird, also ob Gott missbraucht wird und was zu den Namen Gottes missbrauchen, also das ist schon in den 10 Geboten verboten und in der Bibel selber kommt mir jetzt ganz auf die Schnelle eigentlich nur die Eroberung Kanaans in den Sinn durch Israel. Als einziger Kriegswirt sogar 5. Mose 20 gibt es Kriegsgesetze und dort wird unterschieden, dieser eine Krieg und alle anderen Kriege. Und für alle anderen Kriege gilt jetzt im Wesentlichen gesagt, sind eigentlich Verteidigungskriege erlaubt, aber keine Gebietsausdehnung, weil Gott hat Israel die Grenzen gesetzt und sie sind nicht befugt, eigentlich sich selber Land zu holen. Und dann hat, also wirklich als ein von Gott in Auftrag gegebener Krieg ist eigentlich nur der Landnahme. Stellen sich natürlich immer noch Fragen, auch aus ethischer Sicht, die wir uns da ganz selbstverständlich stellen. Ich denke, es ist mindestens interessant zu sehen, dass die Landverheißung, die kriegt ja Abraham schon und es geht nachher noch mehrere hundert Jahre, bis sie das Land auch einnehmen. Und Gott sagt Abraham, du kriegst das Land nicht, weil die Sünde der Amoriter, die im Land wohnen, nicht voll ist. Das heißt, es gibt kein Recht, denen einfach das Land wegzunehmen. Es gibt dann auch ein oder zwei Geschichten, wo Israeliten beispielsweise, der Stamm Dan, der erobert Dan, und das heißt dort, es war eine friedliche Stadt, Sidonier, und das wird ihnen als böse auch ausgelegt. Und dieser eine Krieg, wo im Land selber so viel Blutvergießen dann war, also von den Kanaanitern, so beschreibt es die Bibel, und eben auch mit Kinderopfern und allem Möglichen, sagt Gott irgendwann, das Maß ist voll, sie haben das Recht auf das Land verwirkt und jetzt müssen sie vertrieben werden. Das ist aber im Alten Testament selber als ein einmaliges Ereignis auch dargestellt, auf das man sich für spätere Kriege nicht berufen darf.
Kurz eine Anschlussfrage, die ist schnell hochgevotet worden. Vielleicht noch eine Bitte an euch, wenn ihr euren Namen zu der Frage dazu schreibt, können wir auch im Nachgang euch noch Fragen beantworten. Wenn die alle anonym gestellt werden und die dann nicht im Interview gestellt werden, dann ist es schwer. Einfach bitte mit Namen. Die Frage bei der Eroberung Kanaans war der Auftrag, alle komplett zu vernichten. Wieso?
Ich würde vielleicht etwas doppelt zu antworten versuchen. Das eine ist, darüber wird auch viel diskutiert in der Auslegung, wie diese Saale zu verstehen ist. Es gibt viele Kriegsinschriften aus dieser Zeit, beispielsweise aus 1200, 1300 vor Christus von Ägypten, wo sie sagen, wir haben Israel völlig vernichtet. Und wir wissen aber, dass das ja nicht der Fall war. Also das ist eine der Fragen, wie weit sind diese absoluten Formulierungen ein Teil der Kriegsrhetorik? Also was haben sie wirklich als Auftrag und als Sache darunter verstanden? Das andere ist eine Geschichte, die öffnet aber ganz viele neue Fragen, dass die Landnahme in verschiedenen Texten, 4. Mose, 5. Mose, Josua-Buch, ist sie damit verbunden mit den Riesen oder sehr großen Menschen, die im Land leben. Und wenn man zurückgeht in der Bibel, dann sieht man diese Riesen, das sind, also die Anakiter heißen sie, das sind Nachkommen, heißt es, von diesen Riesen, die gezeugt wurden, 1. Mose 6, als, das heißt, Göttersöhne oder Gottessöhne auf die Erden kamen, also eine Art Engelwesen und mit Menschentöchtern Kinder gezeugt haben und damit Riesen gezeugt haben. Und die ganze Landnahmegeschichte ist sehr stark auch konzipiert als Geschichte zur Beseitigung dieser Anakiter, dieser Riesensöhne, und es ist im Grunde genommen der letzte Riese, der fällt, ist dann unter David, ist Goliath, der auch immer noch auf dieses Riesengeschlecht zurückgeführt wird, und nachher heißt es, dass sozusagen dem Land Frieden geschafft ist und Salomo darf dann den Tempel bauen, als die Riesen ausgetrieben sind. Und da gibt es eben auch Auslegungen, die sagen, es geht eigentlich um die Vernichtung dieser Riesen, aber eben, also wie gesagt, das öffnet natürlich eine ganze Reihe weiterer Fragen. Wer sind diese Riesen? Hat es die als Riesen gegeben? Was ist das Problem mit diesen Riesen? Aber das führt in ziemlich schwierige Fragen, die ich, glaube ich, jetzt in diesem Rahmen nicht, also ich kann sie sowieso nicht alle beantworten, weil ich es auch nicht weiß zum Teil, aber es würde auch so schon sehr weit führen.
Das ist gut. Ich glaube, wir verlassen diesen Bereich jetzt mal vom Gottesbild und gehen in konkrete Gesetze im Alten Testament hinein. Und ich habe da einfach zum Start, ich zitiere dich selber, du hast in Idea geschrieben, unter dem Titel Leben mit dem Gesetz. Es ist also nicht so, dass einige Gebote in Geltung bleiben und andere aufgehoben sind. Für diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, ist das ganze Gesetz des Fleisches, also der alten Schöpfung, hinfällig und ein neues Gesetz tritt an dessen Stelle. Die neue Schöpfung ist in ihnen angebrochen und darum sollen sie auch nicht nach dem mosaischen Gesetz leben, sondern gemäß dem Geist, der in ihnen ist, also nach dem Gesetz des Geistes. Soweit deine Worte, und ich habe dazu eine Frage aus der Stammi, aus den letzten Gottesdiensten.
Genau, eine Frage, die sehr hoch gewotet wurde. Die Bibel sagt, dass das Gesetz erfüllt ist. Warum sollen wir das Gesetz im neuen Bund noch beachten?
Ja, also ich versuche das von zwei Seiten her zu beantworten. Das erste finde ich wichtig zu verstehen, was ist überhaupt Gesetz? Und ich mache immer wieder die Erfahrung, gerade bei Leuten, auch die fromm aufgewachsen sind, bei Evangelikalen wird das Gesetz vor allem verstanden als eine Sammlung von was darf ich nicht tun, verboten. Aber der Gedanke grundsätzlich jetzt mal vom Gesetz ist, dass Gott die Welt nach einer Ordnung geschaffen hat und die Welt ist gestellt zwischen Leben und Tod, und was in dieser Ordnung steht und bleibt, das bringt Leben hervor, und was gegen diese Ordnung ist, das bringt direkt oder indirekt Tod hervor. Also nicht immer, dass man sofort gerade stirbt, aber sozusagen es gibt lebenszerstörerische und lebensförderliche Handlungen und Abläufe in der Welt. Und das Gesetz ist eigentlich, wenn es ein gutes Gesetz ist, ist es ein Gesetz, das das Leben fördert und den Tod hindert. Und das heißt, wenn die Welt so geschaffen ist, dann gibt es Dinge, die bleiben immer gleich. weil es der Ordnung der Welt entspricht. Das ist mal die eine Seite. Und die andere Seite, der zweite Aspekt, den ich einbringen möchte, ist, dass Gott gibt immer Gesetz für ein bestimmtes Land. Also Gesetz ist immer verbunden mit der Frage, wo lebe ich eigentlich? Es ist die Ordnung für den Lebensraum, in dem man ist. Das heißt, das erste Gesetz wird Adam und Eva gegeben, von allen Bäumen dürft ihr essen, außer von diesem, das bezieht sich auf den Garten Eden. Noah kriegt wieder ein Gesetz, das bezieht sich dort auf die ganze Schöpfung, und Israel kriegt wieder ein Gesetz, das bezieht sich auf das Leben im verheißenen Land. Und Jesus kommt und gibt ein neues Gesetz, in der Bergpredigt vor allem, und das bezieht sich im Grunde genommen schon auf die kommende Welt, auf den neuen Himmel und die neue Erde, und es bezieht sich darauf, wie im neuen Himmel und der neuen Erde gelebt wird. Und jetzt ist so, Israel hat ein Gesetz gekriegt für das verheißene Land, aber sie haben es gekriegt, als sie noch nicht drin waren. Das heißt, sie haben auf der Wüstenwanderung haben sie das Gesetz eingeübt, das dann im verheißenen Land gilt. Und genauso, Jesus kommt, Matthäus 4, aus der Wüste, und dann geht er auf den Berg wie auf den Sinai und gibt dieses Gesetz. Und es ist ein Gesetz, wo Jesus eigentlich sagt, das wird verwirklicht im neuen Himmel und der neuen Erde, aber ihr sollt es jetzt schon einüben auf der Wüstenwanderung, bis ihr im verheißenen Land seid. Und das heißt in dem Sinne, dass das mosaische Gesetz, das ist gegeben für Israel im verheißenen Land, und wir haben ein neues Gesetz gekriegt, weil es sich auf ein neues Land bezieht, aber weil ja die Schöpfung die gleiche bleibt in einem gewissen Sinn, also auch die neue Schöpfung hat etwas zu tun mit der alten Schöpfung, gibt es Dinge auch aus dem Sinai-Gesetz, die immer wahr bleiben, dass eben töten, stehlen, Ehebrechen, was auch immer, so beispielsweise die Dinge der 10 Gebote, dass die lebenszerstörerisch sind und nicht förderlich, und darum sind die auch im neuen Gesetz, das Jesus gegeben hat, eben das Gesetz des Geistes, wie es Paulus nennt, gültig, währenddem es gewisse Dinge gibt, die so spezifisch waren für diese Situation von Israel im verheißenen Land, dass die nicht weitergeführt werden. Und dann kann man sich in den Einzelfragen immer überlegen, aus welchen Gründen genau nicht.
Ein konkretes Gebot ist das Talionsgesetz aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 21. Dort heißt es im Vers 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann haben wir Jesus in der Bergpredigt, der dieses Gebot aufnimmt und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Meine Frage ist, was für eine Absicht erkennst du hinter diesem Talionsgesetz aus dem 2. Mosebuch, und wie verbindest du dieses Gesetz mit der Auslegung von Jesus Christus in der Bergpredigt?
Ja, also das Leben um Leben ist zuerst einmal ist ein Prinzip, das dem Schutz des Lebens dient. Zum ersten Mal wird es nicht hier so formuliert, also ungefähr so formuliert, sondern nach der Sintflut bei dem Gesetz, das Gott Noah gibt. Und dort sagt er, denn der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und darum kann man, also die Frage ist, was ist die Alternative, ist ja immer die Frage. Und das heißt, wer ein Menschenleben zerstört oder ein Mensch tötet, der muss auch getötet werden, Leben um Leben. Die eine Alternative ist, dass man sagt, statt Leben um Leben, Leben um Geld. Diese Variante finden wir beispielsweise in babylonischen Gesetzen. Und in babylonischen Gesetzen wird immer unterschieden. Wir haben die oberste Schicht, die Bürger, dann haben wir die Palasthörigen und dann haben wir die Sklaven. Und wenn ich einen Bürger töte, dann gilt Leben um Leben. Wenn ich aber einen Palasthörigen oder einen Sklaven töte, dann kann ich sozusagen den Sklavenpreis bezahlen. Das heißt, er wird als Eigentum und nicht als Mensch betrachtet. Und das schließt die Bibel komplett aus. Das heißt, in der Nähe dort heißt es sogar, wer einem Sklaven einen Zahn ausschlägt, muss ihn freilassen. Und man darf den Sklaven keine Gewalt antun. Das heißt, es ist die Würde und der Schutz des menschlichen Lebens. Das ist das eine. Und die andere Abgrenzung Der erste Mörder in der Bibel ist Kain bei Kain und Abel. Und dann haben wir in 1. Mose, was ist das, 5, haben wir die Kains Nachkommenschaft und dann kommt Lamech. Und Lamech sagt, es gibt dann das Lied von Lamech, er sagt, wenn mich jemand nur verletzt, dann töte ich ihn. Wenn jemand mich tötet, dann räche ich siebenfach. Das ist die Gewaltspirale. Das heißt, muss man verstehen, in einer Zeit, wo es noch nicht dieses Rechtswesen gibt, jemand tötet jemand aus meiner Familie, jetzt kommt die Blutrache, das heißt, ich töte die ganze Familie, dann sagen die, ja, dann töten wir die ganze Sippe und dann hat man Stammeskrieg und das artet aus. Und das Leben um Leben ist auch eine Eingrenzung der Rache. Also einerseits in beide Seiten, das Menschenleben soll nicht als billig betrachtet werden, dass man es einfach mit ein bisschen Silber loskaufen kann. Auf der anderen Seite soll aber auch sozusagen die Gegengewalt, wenn man so will, soll im Zaum gehalten werden und es soll keine Gewaltspirale entstehen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, man soll gar nicht sich rächen. Und da haben wir jetzt eben das bezieht sich auf die neue Welt in einem gewissen Sinne, weil in der neuen Schöpfung soll es überhaupt keinen Tod mehr geben, heißt es auch in der Offenbarung am Schluss vom neuen Himmel und der Erde. Und jetzt sollt ihr schon in dieser Welt zu leben lernen, sozusagen wie es in der zukünftigen Welt sein wird. Das heißt, wenn euch Unrecht getan wird, dann nehmt ihr das sozusagen entgegen, ohne diese Gegengewalt auszuführen. Und Jesus gibt ja die Bergpredigt, die gibt er ja nicht als Staatsrecht, also sozusagen in einem staatlichen Sinn, damit überhaupt das Gemeinwesen funktioniert, braucht es ja immer noch die Gegengewalt gegen Vergehen. Und das wird von Jesus auch nicht bestritten. Und das hat man eben auch in Israel, also das ist eine Art Notordnung eben wegen der Sünde, dass das getan werden will. Aber die Bergpredigt ist kein Staatsrecht, sondern es ist sozusagen die Logik der neuen Schöpfung, die schon im Leben der Christen eingeübt werden soll.
Gibt es dazu noch eine Frage aus der Stammi, Christopher?
Vielleicht die Frage von Paul, die ist gerade ganz oben. Gott kann und hat das Recht, Leben zu nehmen, aber warum befahl er den Israeliten zu töten, den Bann zu vollstrecken, anstatt es selber zu tun?
Also kurz geantwortet, weil der Mensch als Ebenbild Gottes auf der Welt eingesetzt ist, um die Herrschaft Gottes auf der Erde auszuüben. Das ist der Herrschaftsauftrag, der dem Menschen gegeben wird, auch noch vor dem Sündenfall. Und Psalm 8 beispielsweise betont das auch, dass dem Menschen von Gott diese Herrschaft gegeben ist. Und das heißt im Grunde, all das, was ja dann entsteht, nachdem der Mensch diesen Auftrag auch missbraucht hat, das ist sozusagen in einem gewissen Sinne, bleibt im Verantwortungsbereich des Menschen. Und dort ist wie von der Logik her, belässt Gott in einem gewissen Sinne diese Verantwortung, die ist mit Würde, aber eben auch mit Schlimmem, also mit einer Last, aber auch in gewissem Sinne auch vom Menschen verursacht, verbunden, und das belässt er im Auftrag des Menschen. Also das andere wäre eigentlich eine Entmündigung des Menschen und eine Logik, die sagt, ich nehme den Herrschaftsauftrag an den Menschen zurück, aber damit, wenn man in dieser Logik bleibt, würde der Mensch zurück auf die Ebene der Tiere fallen, das heißt, er verliert dann seine Gottebenbildlichkeit. Und die wird dem Menschen gelassen, mit aller Konsequenz, die das beinhaltet.
Herzlichen Dank. Wir gehen einen Themenbereich weiter, Gesetze im Neuen Testament. Du hast es in deinem Zitat erwähnt, das Gesetz Christi. Paulus benennt es auch im Galaterbrief Kapitel 9 zum Beispiel so, die Frage ist nochmals an dich, was beinhaltet das Gesetz Christi ganz konkret? Ist das auch ein Moralkanon oder ist das einfach das Doppelgebot der Liebe? Was denkst du, spricht Paulus hier an?
Es ist also im Grunde genommen kann man wirklich so ähnlich, wie ich es vorher auch schon zu erklären versucht habe, man kann auch das alttestamentliche Gesetz, das Sinai-Gesetz, kann man durchgehen und fast Punkt für Punkt fragen, was bedeutet das eigentlich für die neue Schöpfung, also aus der Perspektive, wenn man denkt, das Gesetz ist gegeben für die neue Schöpfung. Und das Liebesgebot, ja klar, aber das Doppelgebot der Liebe, das stammt ja selber aus dem Sinai-Gesetz. Beide, also Gott lieben und den Nächsten lieben, das sind beides Gesetze des Sinai-Gesetzes. Und auch im Judentum gibt es diese Auslegung, die sagt, dass im Grunde genommen alle Gebote in diesem Doppelgebot enthalten sind. Was uns da manchmal schwer fällt zu verstehen, ist, dass... Also Johannes sagt, Gott ist die Liebe, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also er sagt, Gott ist die Liebe und wir denken schnell von dieser Gleichung, Gott ist die Liebe, das was wir kennen, das ist die Liebe und dann können wir von der Liebe rückschließen, dann wissen wir, wer Gott ist und so denken wir dann auch in Bezug aufs Gesetz, wir wissen ja, was Liebe ist. Und dann braucht man eigentlich den Rest gar nicht mehr. Aber die Logik ist eigentlich dort umgekehrt. Johannes argumentiert weiter, Gott hat sich in Christus offenbart und Christus ist uns das Vorbild der Liebe. Das heißt, wir wissen, wer Gott ist, aber wir wissen noch nicht, was Liebe ist und wir müssen das von Gott lernen. Und Christus in der Selbsthingabe, dass er sein Leben lässt und so weiter, das wird dann dort genannt. Und von daher, ja, das Doppelgebot der Liebe, das ist auch das Gebot, das für die neue Schöpfung gilt. Aber wir müssen aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament lernen, was das eigentlich konkret heißt. Also wir müssen das durchbuchstabieren an verschiedenen Beispielen.
Also ganz konkret auch, was wollte Gott sagen durch diese Geschichte mit der Opferung von Isaak, dass man da genau hinschaut und nach der Absicht dahinter fragt und so etwas über das Wesen Gottes lernt.
Ja, zum Beispiel, ein Beispiel, da werde ich auch oft dazu gefragt, ist das Ganze mit der Reinheit, Unreinheit. Und da haben viele die Vorstellung, ja, Jesus ist einfach gekommen und war dann der Meinung, diese Äußerlichkeiten, die sind jetzt nicht mehr so wichtig und darum existieren sie nicht mehr. Also dass die Dinge nicht mehr unrein sind, dass wir Schweinefleisch essen können, was auch immer. Aber die Logik ist eigentlich in den Evangelien selber eine andere. Das Sinai-Gesetz sagt nämlich, die Unreinheit, also ich vereinfache es jetzt etwas, aber die, von der ich jetzt spreche, die überträgt sich durch körperliche Berührung. Und wir sind wieder, Reinheit, Unreinheit, sind wir in den Kategorien von Leben und Tod. Das heißt, alles, was mit Tod zu tun hat, das trägt wie, also man ist wie kontaminiert von Tod, wenn man unrein ist. Wenn man eine Leiche berührt hat beispielsweise oder Aussätzige, der Aussatz als eine Erscheinungsform des entstehenden Todes, nehmen wir die Leiche berührt. Und jetzt haben wir aber auch im Alten Testament das weniger Wissen, es gibt auch Heiligkeit, das ist das Gegenkonzept, also Unreinheit ist der Tod und Heiligkeit ist Leben. Und auch Heiligkeit kann sich durch Berührung übertragen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann sagt Jesus nicht, die Unreinheit existiert nicht mehr, weil das etwas Äußerliches ist und es geht im Neuen Bund nur noch ums Herz und ums Innere, sondern er sagt, meine Heiligkeit ist stärker als die Macht des Todes und wer mit mir in Berührung kommt, von dem fällt die Todesmacht ab und er ist rein. Und darum sind auch Geschichten mit Körperberührungen so wichtig in den Evangelien, wo die Frau, die das Kleid von Jesus berührt und so weiter, das heißt, es findet dort immer noch, diese Übertragung findet statt, aber Jesus sagt beispielsweise bei dieser Sünderin, die kommt und ans Essen und der Simon, der Pharisäer, sagt dann, wenn Jesus wüsste, dass sie eine Sünderin ist, würde er sich nicht von ihr berühren lassen und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, die Todesmacht ist besiegt und zwar, weil du in meinen Begegnungsberührungsbereich gekommen bist sozusagen. Und Paulus sagt aber, wer nicht im Glauben zu Jesus gehört, der ist das ganze Gesetz schuldig. Das heißt, dort bleibt die Unreinheit. Und bis in die Offenbarung heißt es, nichts Unreines wird in die Stadt, in das himmlische Jerusalem hineinkommen. Das heißt, die Unreinheit ist nicht beseitigt, weil Jesus irgendeine Herzensreligion, wo das Äußerliche nichts mehr zählt, gelehrt hat, sondern weil er die Todesmacht besiegt hat. Und wer in seiner Nachfolge ist, in seiner Gegenwart ist, bei dem ist die Todesmacht besiegt. Er ist schon im Zeichen der neuen Schöpfung und damit ist die Unreinheit nicht mehr wichtig. Und darum hat in der jungen Gemeinde schon Apostelgeschichte und in den Briefen hat diese Unreinheit für die Gemeinde nicht mehr, sie spielt nicht mehr diese Unterscheidung, weil Jesus sagt schon bei der Fußwaschung, wer einmal gewaschen ist, der ist ganz rein. Das heißt, wer mit Jesus identifiziert ist, bei dem hat der Tod keine Macht mehr. Das ist damit eigentlich ausgesagt.
Wieso, um das aufzunehmen, würdest du dann sagen, im Apostelkonzil, wir lesen das in Apostelgeschichte 15, wird dann doch durch den Heiligen Geist der Entschluss gefasst, dass kein Fleisch gegessen werden darf, das nicht völlig ausgeblutet ist und dass auch kein Blut verzehrt werden darf. Wie ordnest du das ein?
Also ich muss dort sagen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das Interessante ist, die vier Dinge, die dort genannt werden, sind vier Dinge, es kommt vereinzelt vor, eben im Sinai-Gesetz, wo Dinge genannt werden, die auch für die Fremden gelten und nicht nur für Israel, wo auch eine Unterscheidung gemacht wird. Die Israeliten müssen das halten, aber die Fremden das. Und es sind eigentlich diese vier Dinge, die aufgenommen werden. Also es ist von der Auflistung ist es eine Rückbindung ans Sinai-Gesetz und dort bin ich mir bisher auch nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass das Apostelkonzil eine Kompromisslösung ist. Das heißt, weil es in der entstehenden Gemeinde Uneinigkeiten gab, wie die Heiden zum Gottesvolk dazugehören können, dass man sich sozusagen darauf geeinigt hat. Es könnte aber auch sein, dass es doch Dinge sind, die sozusagen über die Sinai-Perspektive hinaus eben auch fürs neue, für die neue Schöpfung eine Rolle spielen. Das müsste man, also Unzucht und Götzendienst ist klar, die Frage ist in der Regel ja dann vor allem das Blut und das Erstickte, also Tiere, die nicht ausgeblutet sind, es geht, glaube ich, bei beidem um den Blutgenuss. Und dort ist mein Eindruck, also wenn man wieder vom Alten Testament argumentiert, das heißt immer, das Blut dürft ihr nicht essen, weil im Blut das Leben ist. Also das Blutessen wird als Übergriff auf das Leben verstanden und der Mensch darf sich das nicht selber nehmen. Das ist wie die Frucht im Garten Eden, die darf er sich nicht selber nehmen, aber er kann sie sich von Gott geben lassen und das ist eben dann das Interessante, weil Jesus sagt, wer nicht mein Blut trinkt, der hat kein Leben. Also dass es eigentlich verboten ist, wird dann im Abendmahl plötzlich zum Lebenselixier sozusagen, aber empfangen von Gott und nicht selber genommen. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass dieses Blutverbot auch gerade darum bleibt, weil nur dann die Bedeutung des Abendmahls und dass Christus sein Blut für uns gegeben hat sozusagen, in voller Tragweite auch im Leben erkannt und vollzogen wird.
Ich sehe, du nimmst uns diese Entscheidung nicht ab, wie wir unser Mittagessen gestalten heute. Noch eine Frage aus der Stammi. Wie weit ist es die Aufgabe der Kirche, also im Neuen Testament Regeln, Gesetze für ihre Mitglieder zu erlassen? Dazu vielleicht noch zu sagen, wir haben in der Stammi ethische Vorgaben in Bezug auf die Leiterschaft zum Beispiel, inwiefern ist es überhaupt die Aufgabe der Kirche, solche Dinge vorzuschreiben? Du bist nicht aus der Stammung, du darfst frei antworten.
Also ich meine, grundsätzlich mal als solche Gemeinde ist man ja rückgebunden an das Recht des Landes, in dem man ist, gerade auch bei diesen Dingen. Und das andere sind ja dann, also was sozusagen, wenn etwas Justiziables geschieht, dann hat man ja keine also etwas staatlich Justiziables hat man keine Gemeindegerichtsbarkeit, die das entscheidet. Aber natürlich ist jeder, also Gemeinde, aber auch, also auch sonst ja, jetzt, also ich denke jetzt auch mal in den Kategorien, die wir in der Schweiz haben, also auch jeder Verein, hat ja auch Statuten und sagt im Prinzip, was ist uns wichtig und was sind vielleicht auch Voraussetzungen, dass man dazu gehören kann. Es ist noch schwieriger, die Frage, was ist inhaltlich genau drin, wenn man den Eindruck hat, dann an so einem Ort, es werden mir Dinge ins Leben hineingeredet und ich werde dann auch irgendwie überprüft und es wird übergriffig, dann muss man ja rausgehen. Aber wenn es sozusagen ethische Standards sind, die man ja auch braucht als Sicherung eines guten Zusammenlebens, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Aber also ich finde es schwierig, die Frage abstrakt zu beantworten. Ich finde doch wichtig, und das ist übrigens, also es gibt das Konzept der Gemeindezucht, das damit zusammenhängt, und das wird oder wurde zum Teil gerade auch, heute ist eher die Tendenz, dass es gar nicht mehr praktiziert wird. Im 20. Jahrhundert gab es die Tendenz, ich habe auch noch in einer Gemeinde solche Dinge erlebt, dass Leute wirklich ausgeschlossen wurden, das heißt keine Mitgliedschaft mehr und sie dürfen nicht mehr in den Gottesdienst kommen, bis sie irgendwie Buße tun oder so. Und ich finde dort eigentlich, wie es die Reformation gemacht hat, jetzt zum Beispiel Calvins, finde ich eigentlich sinnvoller. Dort war, also Calvin war überzeugt, wenn die Leute Buße tun sollen, dann müssen sie ja gerade die Predigt hören, das heißt, sie sollen in den Gottesdienst kommen. Sie sind dort aber, Gemeindezucht hieß Ausschluss vom Abendmahl. Und ganz wichtig, Calvin hat betont, wir machen keine Gesinnungsprüfung, keine Gewissensprüfung. Das heißt, Heuchler können am Abendmahl teilnehmen, weil wir können nicht in die Herzen schauen. Nur wer sozusagen offen im Widerspruch zu dem lebt, das in der Gemeinde Gottes gilt, der ist ausgeschlossen. Aber die Gemeinde, und ich denke, da müssen, das ist, also bei diesen Dingen, das ist immer ein bisschen die Gefahr, dass man anfängt, Gesinnungsprüfungen zu machen, dass man dann, also so mit Verdacht arbeitet, und es kann dann auch, dass man sich gegenseitig kontrolliert, und wenn es in diese Richtung geht, finde ich es nicht gesund. Aber wenn man sozusagen, wenn man es an äußeren Handlungen festmacht und nicht an Gesinnungen, finde ich, kann es legitim sein.
Eine letzte Frage an dich. Das Thema dieser Serie war ja A versus B, ein Leben jenseits von Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Was hilft dir in deinem persönlichen Alltag, eine gute Balance zu finden, eine gute Balance in deinem unterwegs sein mit Gott im Anbetracht von seinem Anspruch und auch seinem Zuspruch?
Also vielleicht hilft es kurz, wie ich Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit auch verstehen würde. Gesetzlichkeit verstehe ich als, jetzt auch wieder auch vom Alten Testament her gedacht, als Gesetz ohne Weisheit. Das heißt, Gesetz war nie im Alten Testament sozusagen eine Liste von Paragraphen, und die sozusagen, das Gesetz muss eingehalten werden, auch wenn die Welt dabei zugrunde geht. Auch Gerichtsurteile, es gab gar nicht das geschriebene Gesetz, wie wir es heute halten, sondern Gesetz ist eigentlich mal eine Unterweisung derjenigen, die für Recht sorgen müssen, über die Werte, und die Weisheit braucht es eigentlich, um zu verstehen, letztlich eben Gesetz muss dem Leben dienen, und die Weisheit braucht es, um zu verstehen, wie muss das Gesetz angewendet werden, dass es dem Leben dient. Und die Gesetzlosigkeit würde ich so beschreiben, wie ich es vorher aus dem Richterbuch gesagt habe, tun, was man in seinen eigenen Augen recht dünkt. Also Gesetzlosigkeit heißt eigentlich, das ist Anarchie letztlich, und da setzt sich dann einfach der Stärkste durch. Und das Ausgewogene ist für mich genau das, dass ich versuche, das Gesetz zu verstehen als eine Unterweisung, die Gott uns gegeben hat, um zu verstehen, was dem Leben dient. Und das heißt, gleichzeitig auch, das ist dann gegen die Gesetzlosigkeit, ich will nicht meinen, dass ich aus mir selber heraus besser verstehe, was dem Leben dient als Gott, der die Welt geschaffen hat. Und darum versuche ich, das Gesetz nicht einfach sklavisch, ohne mir Fragen zu stellen, ohne darüber nachzudenken, einfach nur anzuwenden, so wie es da steht, gleichzeitig aber auch nicht einfach so, leben in der Haltung, ich weiß alles besser.
Vielen Dank. Christopher, die letzte Frage, die allerwichtigste Frage, die noch offen blieb aus der Stammi.
Mehrere. Mach mal Ping-Pong, Einsatz antworten, okay?
Probier's
mal. Was ist für dich persönlich die herausforderndste Darstellung im Alten Testament?
Ich denke schon die Eroberung Kanaans.
Warum braucht es überhaupt Blut, Leben auslöschen zur Sühne?
Weil Blut für Blut, Leben für Leben heißt immer, dass es nicht nur einen Täter, sondern auch ein Opfer gibt. Und das Blut zur Sühne, das nimmt eigentlich das Opfer von Gewalt ernst.
Müssen wir heute noch den Sabbat halten?
Wir dürfen ihn halten. Und wieder, wir müssen uns überlegen, was bedeutet es, den Sabbat zu halten, so wie er von Gott gemeint ist, wie er dem Leben dient. Und das neue Leben in der neuen Schöpfung, das ist die Vollendung des Sabbats.
Letzte Frage. Wie unterscheide ich zwischen Gesetzen, die uns Christen in der sündigen Welt Orientierung für ein heiliges Leben geben, von denen, die nicht mehr relevant sind?
Ich versuche es in einem Schachtelsatz mit zwei Dinge vielleicht zu sagen. Das eine ist, uns von der Bibel selber unterweisen zu lassen, eben vom Neuen Testament zu lernen, was aus dem Alten Testament in welcher Weise noch gültig ist. Das ist sozusagen jetzt von der Bibel her gedacht. Und das andere ist, wenn das stimmt, was ich vertrete, dass das neue Gesetz ist das Gesetz der neuen Schöpfung, dann kann es auch helfen, eben immer von der Logik der neuen Schöpfung her zu denken, was ein Gesetz aus dem Alten Testament bedeutet und wie es eben nicht einfach weggetan ist, sondern wie es sich vielleicht auch auf eine Weise erfüllt hat, dass es sozusagen nicht mehr gehalten werden muss, ohne dass es deswegen nicht mehr wahr ist.
Herzlichen Dank, Benjamin, dass du heute Morgen da gewesen bist. Ganz herzlichen Applaus. Wir haben hier dir noch eine Goldmedaille, einen St. Galler Biber für dich und deine Familie. Das ist etwas, das die Kinder wahrscheinlich auch gerne haben. Wir werden nachher noch zusammen zum Mittagessen. Ich freue mich darauf. Und ich habe noch eine Literaturempfehlung für euch, und zwar zwei Bücher. Das eine ist von Bernd Janowski. Dort geht es um das Gottesbild oder Gottesbilder im Alten Testament. Ein Gott, der straft und tötet, Fragezeichen. Und ein zweites Buch ist das von Schreiner. Dort geht es um 40 Fragen zum alttestamentlichen Gesetz. Ich habe euch die Folien auch noch hier, die könnt ihr einfach gerne mal noch konsultieren oder auch auf mich zukommen.